Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Bei mir heute zu Gast Carlos Fernandes. Wir holen diese Folge von der OOP ein bisschen nach, weil wir auf der Konferenz keine freie Minute mehr gefunden haben, um diese Folge aufzunehmen. Aber das Thema ist ein ganz wichtiges, darum muss es unbedingt in diesen Podcast rein. Und zwar geht es um Nachhaltigkeit. Carlos ist Softwareentwickler und Performance-Tester bei der Firma Datev und setzt sich seit langer Zeit für mehr Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung und IT ein. Wie er das macht, erzählt er uns in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Hören! Hallo Carlos, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Richard. Sehr schön. Das ist ja sozusagen eine Nachholfolge von der OOP, weil wir da keinen Slot mehr gefunden haben. Haben wir gesagt, okay, dann machen wir das im abendlichen Rahmen jetzt hier so quasi gemütlich zusammensetzen online und quatschen da ein bisschen über das Thema.
Und Das hat leider nicht geklappt. Ne?
Ja, hat leider nicht geklappt, OOP, aber das wird jetzt dafür umso besser. Ne?
Hoffe ich auch.
Ja, und du hast ja dich beschäftigt ja ein brennendes Thema unserer Zeit. Ich habe schon ein paar Podcast-Folgen zu dem Thema auch gehabt und merke auch immer, da kommt viel Feedback von der Community auch dazu. Das bewegt gerade die Menschen, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Sustainability, wie man so auch noch so hübsch das sagt dazu. Genau. Steigen wir da vielleicht gleich mal mit ein, mal ganz generell, wieso beschäftigt dich das gerade so in der Softwareentwicklung?
Ja, ich bin schon ziemlich lang in der Softwareentwicklung, über 25 Jahre bin ich Softwareentwickler, und ein Thema hat mich schon immer beschäftigt, das ist die Performance, Performance-Analyse, Performance-Optimierung. Ich komme praktisch aus dieser Ecke und mache schon seit dem .NET Framework 1.1 bin ich beim .NET Framework, habe die ganzen Versionen seitdem mitgemacht, und immer wieder haben mich diese Themen beschäftigt mit der Performance. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, wenn wir die Performance von der Software verbessern, dann erreichen wir die gleiche Funktionalität einfach mit weniger Ressourcen, weniger CPU, weniger Hauptspeicher. Und das sind die direkten Einflüsse, aber indirekt sparen wir ja auch Strom, weil die CPU dann weniger rechnen muss, weniger Stromverbrauch. Und weniger Stromverbrauch ist ja letzten Endes gut für den CO2-Fußabdruck. Und deswegen sage ich immer, okay, wir versuchen auch in der Software Ressourcen zu sparen, Performance zu verbessern und damit dann einen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Mhm. Also eine der Möglichkeiten, die man machen kann, um jetzt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Das jetzt auf Software-Ebene, als Softwareentwickler, natürlich haben wir auch Möglichkeiten, im Unternehmen was zu tun. Das sind aber andere Ansätze, dann sprechen wir auch ganz andere Leute an, wie wir auch auf der OOP mit unserem Vortrag das Ganze gruppiert haben. Und zwar hatten wir einen Teil in unserem Vortrag, der ging an die so in Richtung Unternehmen, was kann ein Unternehmen machen, so auf oberster Ebene, wie zum Beispiel grünen Strom beziehen, ja, Nachhaltigkeit darüber beziehen, also aus erneuerbaren Energien den Strom zu beziehen, das ist eine der Möglichkeiten, aber auch, ja, den Stromverbrauch an sich zu senken, innerhalb der Firma. Was kann man das tun? Wo gibt's Ansätze? Können wir irgendwelche Geräte abschalten? Können wir Dinge einfach abschalten, die wir über Nacht nicht brauchen, die wir an Feiertagen nicht brauchen? Ja. Oder in noch größeren Stil, wenn wir Rechenzentren brauchen oder Rechenzentren selber betreiben, dass wir da eine Standortwahl machen. Wo können wir oder wo sollte unser Rechenzentrum stehen? Es ist ja nicht das Gleiche, ob das Rechenzentrum jetzt in Finnland steht oder ob es in Italien, da wo die warmen Gebieten, dann ist die Umgebungsluft wärmer. Das heißt, wir brauchen noch mehr Kühlung für die Rechner. Wir brauchen noch mehr Strom, als wenn wir dort sind, wo die Umgebung schon kälter ist. Oder Wärmerückgewinnung. Darüber denkt die DATEV ja auch nach. Wie können wir die Wärme, die da produziert wird in Rechenzentren, rückgewinnen, nochmal wieder einsetzen und gar nicht verpuffen lassen? Oder Unternehmensvorgaben, dass man sagt, dass die Mitarbeiter abends, wenn sie gehen, die Monitore ganz abschalten sollen, Licht abschalten sollen. Lauter so, es sind alles Kleinigkeiten, aber die summieren sich einfach.
Ja, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Und ich denke, meine DATEV ist ja auch ein großer Laden, muss man sagen, ne? Also da ist natürlich dann auch, da sind da viele Monitore, ne? Da stehen ja nicht nur zwei rum, ne?
Nein, das sind wirklich, wir haben ein Gebäude, da sind Plätze, glaube ich, für 1800 Leute. Ja, also 1800 Arbeitsplätze, da kommt was zusammen. Ne? Und das ist nur einer von etlichen Standorten. Und klar, jetzt mit Homeoffice oder zu Corona-Zeiten war viel Homeoffice angesagt. Jetzt sind die Standorte wieder relativ voll, aber es gab auch Zeiten, wo dann halt viele daheim waren.
Ja.
Da gilt eigentlich dasselbe. Ja, es ist gut, der Strom ist dann halt privat, ist halt nicht der von der Firma, aber insgesamt für die CO2-Bilanz kommt es aufs Gleiche dabei raus. Ja, ich vertrete so die Entwicklerseite.
Ja.
Deswegen haben wir dieses Thema dabei gehabt, was kann ein Unternehmen tun? Aber der größere Part unseres Vortrages war tatsächlich, was kann ein Entwickler tun? Ja, für mehr Nachhaltigkeit. Da haben wir ja auch mit diversen Beispielen sind wir einfach dahergekommen.
Genau, ich glaube, das ist ja auch der spannende Part hier für uns, weil wir haben natürlich hier in der Community ganz viele Entwickler, Testautomatisierer, Tester, die natürlich da sehr nah an der Softwareentwicklung auch sind. Ne? Und ich finde es sehr schön, dass du das ja quasi schon in deiner Historie mitträgst über deinen Sinn für Performance, ne? Da schon auch immer an Sparsamkeit auch zu denken und an Ressourcen. Was sind denn so Stellschrauben, wo die ich als Entwickler habe, um nachhaltiger wirtschaften zu können mit meinen Ressourcen?
Bevor ich auf die Frage eingehe, würde ich noch ein Wort verlieren, und zwar, wir befinden uns in einem Zeitalter, wo wir sehr verschwenderisch umgehen mit der Software, mit den Ressourcen. Früher, zu DOS-Zeiten, ja, da hat man auf jedes Byte geschaut. Man hat geschaut, dass man nicht über diese magische 640K-Grenze kommt. Ja, die Älteren von uns wissen das noch. Aber die heutige Jugend, die kennt das ja gar nicht. Programmieren einfach drauf los, ja, und Hauptspeicher ist billig, und wenn man einfach noch mehr braucht, dann denkt man schiebt einfach noch einen Riegel dazu und fertig. Und so kommt es auch, dass mit jeder Windows-Version dann noch speicherhungriger, noch mehr Speicher brauchen die Rechner, irgendwann reicht es einfach nicht aus, dann sind 16 Gigabyte zu wenig, dann braucht man 32 Gigabyte, ja. Und das ist immer mehr, und man denkt, naja, wir haben ja, der Rechner hat ja genug, ne? Und bei 64-Bit-Anwendungen, da scheint dann praktisch die Grenze unendlich zu sein. Früher bei 32-Bit hattest du ja noch diese 2-Gigabyte-Grenze. Ja, mit 64-Bit verschiebt sich die Grenze, und plötzlich hast du so viel Speicher, kannst praktisch alles haben. Und das stimmt ja auch nicht, weil du bist ja nicht der Einzige auf dieser Kiste. Du bist ja nicht das einzige Programm, was da drauf läuft. Alle müssen sich irgendwie diese Ressourcen teilen, CPU, Hauptspeicher. Ja. Und das ist auch mein Kritikpunkt. Das heißt, wir alle als Softwareentwickler, Tester, wir gehen einfach zu verschwenderisch um, gerade mit was den Hauptspeicher angeht und was CPU angeht. Und da sollten wir einfach mal ein bisschen mehr drauf schauen, als aber auch auf Bandbreite, wie viel übertragen wir denn, wenn es praktisch um rechnerübergreifende Kommunikation geht. Und ja, du hast gefragt nach Beispielen, wo kann man denn da ansetzen? Wenn ich greife jetzt einfach ein Beispiel aus unserem Vortrag heraus, und zwar bei Bildern. JPEGs, Bilder überhaupt, wenn man die irgendwo in der Webseite platziert, dann ist es ja so, das Bild wurde vielleicht mit einer richtig guten Kamera aufgenommen. Das Bild hat vielleicht 12 Megapixel. Ja, das sind 3x4000 Pixel, grob gesagt. So groß ist aber dein Bildschirm nicht. Also normalerweise nicht. Also vielleicht 1900 in die eine Richtung. maximal. Oder du schaust dir das Ganze auf dem Tablet oder auf dem Handy an, hast auch nicht so viel Pixel. Das heißt, der Webseitenentwickler, der setzt dann eine Breite und eine Höhe an für dieses Image. Mhm. Was aber bedeutet, dass die Software, der Browser, der skaliert es dann runter. Mhm. Also das bedeutet, wenn du auf der Webseite das Originalfoto hinterlegst mit 12 Megapixeln, braucht vielleicht als JPEG ungefähr 3 Megabyte Speicherplatz. Dann lädt sich ja jeder Webseitenbenutzer diese 3 MB erstmal runter und dann wird es von der Software herunter skaliert. Mhm. Also es belegt am Ende viel weniger Pixel. Man hätte natürlich auch gleich dieses Bild von vornherein runterskalieren können und so ablegen können. Und dann spart man schon einiges an Kilobytes. Mhm. Und ich habe dann ein Beispiel gezeigt, was man noch alles tun kann. Also auf das Reduzieren der Pixelgröße, da kommt ja jeder drauf. Mhm. Die nächste Stellschraube wäre zum Beispiel die Qualität. Mhm. Ja, wenn wir ein JPEG speichern, dann können wir an der Qualitätsschraube drehen. Wir können sagen, okay, drehen wir es mal auf 50% runter, speichern das nochmal ab, schauen uns das mal an. Sehen wir da überhaupt mit dem menschlichen Auge einen Unterschied? Oftmals sieht man ja keinen Unterschied. Da muss man schon mit der Lupe mit der Lupe suchen. Wo ist dein Unterschied? Ansonsten macht es einfach keinen Unterschied. Man hat jetzt eine deutliche Einsparung an Dateigröße. Mhm. Das ist der eine Schritt. Dann habe ich ein Bild gehabt. Da habe ich dann mit, was war der nächste Ansatz? Dieses Fokussieren oder dieses Verschwimmen vom Hintergrund. Mhm. Also, dass man sagt, ich habe ja was fotografiert, ich möchte was auf diesem Bild scharf haben, aber in der Mitte haben. Alles, was so hinten im Hintergrund ist, das möchte ich so ein bisschen verschwommen dargestellt haben. Mhm. Ne? Ja, und schon kommen wir von den 3 MB auf 1,5 MB raus. Mhm. Bei gleicher Pixelzahl, also bei den 12 Megapixeln, dadurch, dass wir sagen, wir fokussieren hier, wir machen diesen Porträtmodus, was manche Handys ja auch bieten. Mhm. Und schon haben wir das Ding auf die Hälfte reduziert. Und wenn wir dann noch diese anderen Punkte anflanschen und sagen, wir machen noch die Pixelreduktion, wir machen noch die Qualitätsreduktion, dann kommen wir von diesen 3 Megabyte, kommen wir runter auf 86 Kilobyte. Mhm. Wahnsinn. Und das Bild sieht aber optisch vielleicht sogar noch besser aus durch diesen Fokus. Ja. Und wir haben 97% oder 90% der Dateigröße eingespart. Und das bei einem Benutzer. Ja. Jetzt ist aber eine Webseite, schreibt man nicht für einen Benutzer, sondern vielleicht für 100.000 oder Millionen. Ja. Und das skaliert. Also je mehr Requests man hat, desto stärker skaliert das Ganze. Mhm. Und das Einsparpotenzial ist einfach gewaltig bei Bildern. Da kann man halt ansetzen. Mhm. Es geht aber stoppt aber nicht bei den Bildern, es geht ja weiter bei Videos ja auch. Mhm. Ja, zum Beispiel Autoplay sollte man nicht machen auf Webseiten. Mhm. Ja, dass man sagt, ich lande auf der Seite und schon wird ein Video abgespielt. Ja. Kostet ja auch Bandbreite. Oder die Auflösung des Videos. Man könnte ja auch erstmal hinschreiben, wie groß ist die Datei, bevor man sie sich herunterlädt. Mhm. Solche Geschichten. Ja, das waren so zwei Beispiele fürs Web. Ja, es geht ja noch weiter. Man könnte auch sagen, für Icons und für solche Dinge, die nicht fotorealistisch sind, dass man da vielleicht versucht, Vektorgrafiken zu verwenden. Mhm. SVGs statt PNGs. Ja. Die sind skalierbar, das heißt, man verliert überhaupt keine Qualität, wenn man die rauf und runter skaliert. Und die Dateien sind deutlich kleiner.
Ja.
Also im Web kann man sehr viel machen. Mhm. Web und Online ist ein riesiger Markt. Also es sind ja sehr viele Benutzer da unterwegs. Nicht nur im Browser, es gibt ja auch diverse Apps auf dem Handy, die Web-Apps sind, die webbasiert sind. Das heißt, da ist ein Riesenpotenzial. Mhm. Ja, also wenn ich da denke an Netflix und solche Geschichten, da ist natürlich, wenn man da 100 MB irgendwo oder 10 MB sparen kann, mal Faktor User, mal Faktor Länge, das bringt dann schon viel. Mhm.
Ja, es ist ja, also das sind ja schon gewaltige Zahlen. Ich meine, wenn ich da jetzt hier über 90% mehr einsparen kann an so etwas, ne? Also ich bin auch selber bei meiner Website immer wieder dran, ich das genau das auch versuche ein bisschen umzusetzen. Und ich denke mal immer, wo kann ich noch mehr reduzieren? Und da ist ja mittlerweile in der Webkommunikation auch so viel Overhead da mit Style Sheets, mit JavaScripts, das einfach nur ein bisschen fancy aussieht, aber quasi ständig Traffic erzeugt, der vielleicht auch einfach unnötig ist, ne? Den man einfach auch weglassen kann, ne?
Da hat man aber auch vom Browser ganz gute Tools, ne? Wenn man da F12 drückt und dieses Developer-Window aufmacht, dann kriegt man da gerade im Chrome und im Edge einfach schon super Tipps, super Insights, sage ich jetzt mal, wenn man eine Website gestaltet. Man sieht auch zum Beispiel, wie viele Requests macht die Webseite, ja. Sind da ein paar dabei, die unnötig sind. Manchmal entdeckt man auch Requests, die mit dem Status 404 zurückkommen, das heißt Requests, die tot sind, auf veraltete Seiten, die es gar nicht mehr gibt. Also das sind auch Sachen, die man einsparen kann. Und mit CSS kann man natürlich auch viel einsparen.
Ja.
Wenn man auf Styles im HTML selber sparsam ist und das Ganze versucht, mit CSS zu machen.
Genau. Jetzt hast du ja, du kommst ja aus der .NET-Welt, ne? Hast du gesagt, wurde dieses, wenn jetzt, das ist ja schon eine auch sehr, sagen wir mal, eine gut gewachsene, solide Programmiersprache. Hast du dich auch da beschäftigt, wie kann ich da Code effizienter schreiben, besser schreiben, dass er weniger Ressourcen braucht?
Ja, das ist tatsächlich etwas, womit ich mich sehr beschäftigt habe und auch öfters auch angewandt habe. Da sage ich immer, nicht nur den Produktivcode optimieren, ja, sondern auch an die Tests denken. Weil oftmals schreibt man die Tests einfach so, man schüttelt die so ein bisschen aus dem Ärmel, schnell runtergeschrieben, da wird viel mit Copy und Paste gearbeitet, weil man, und dann nochmal ein Testcase und nochmal ein Testcase. Wenn wir den Testcase von da vorne, den wandeln, den kopieren wir und wandeln ein bisschen ab, Und gerade die Tests, die dann über die UI gehen, wo dann viel über die UI getestet wird, ja, an Funktionalität, an Business-Logik praktisch. Das sind ja eigentlich schon Integrationstests, aber wenn die ausgelegt sind wie Unit-Tests, dass man sagt, okay, das sind die essentiellen Tests, dann brauchen die ziemlich lang. Wir beide, denke ich, wissen das. Tests über die UI brauchen eigentlich relativ lang, weil wir da Verzögerungen einbauen müssen, weil wir nicht genau wissen, wann ist denn jetzt das Feld aktiv, wann kann ich jetzt was reinschreiben und solche Dinge. Ja, das bedeutet, man kann in der gleichen Zeit sehr, sehr viel weniger Tests automatisiert ausführen, wenn man es über die Oberfläche macht. Deswegen sind ja diese Unit-Tests, die ohne Oberfläche auskommen, so wichtig, weil die einfach schnell ablaufen können. Da können wir locker 4, 5, 10.000 Tests pro Sekunde laufen lassen, wenn die wirklich kurz sind. So viele kannst du über die Oberfläche gar nicht abfrühstücken.
Genau.
Ja. Was kann man machen in .NET, war die Frage.
Ja.
Tatsächlich habe ich mal auch einen Vortrag gehalten, Writing High Performance .NET Code auf der DWX. Und da kam ich mit sehr Low-Level-Geschichten an. Weil mir war wichtig, Tipps an die Hand zu geben, was man tagtäglich beherzigen kann, ohne dass ich jetzt unbedingt einen Profiler laufen lassen muss. Weil oft sagt man ja, oder was heißt oft? Eigentlich sagt man immer, messen, verbessern, wieder messen. Ja, profilen, optimieren und wieder profilen, ob das was gebracht hat. Nur, wenn man lange genug dabei ist und lange genug das gemacht hat, dann kristallisieren sich so ein paar Dinge heraus, wo man sagt, okay, das muss ich nicht mehr profilen. Also da gibt's so bestimmte Patterns, wie ich ein Dictionary verwende, und zwar optimal verwende. Das brauche ich dann nicht jedes Mal profilen. Aber das befinden wir uns natürlich schon auf sehr starkem Low-Level. Ja, das sind wirklich Mikro-Verbesserungen. Wenn natürlich deine Anwendung irgendwo leidet, dann würde man auf jeden Fall mit einem Profiler rangehen und sagen, schauen, ob da irgendwo eine Methode ist, die so ein Riesenklopper ist. Ja, man fängt natürlich bei den Riesenkloppern an und nicht bei den Mikrooptimierungen. Das ist ganz klar. Ja. Aber was ich damit erreichen wollte, ist, dass man in seinem täglichen Doing bestimmte Patterns anwendet, damit man nicht hinterher an jeder dieser Stellen nochmal hinlangen muss, nochmal was ändern muss. Wenn man also praktisch Dinge beherzigt und das gleich von Anfang an, wenn man programmiert, mit einbaut, ja, dass das irgendwann so, das wird dann zur Routine. Mhm. Ich schreibe einen neuen Code und ich weiß sofort, okay, ich mache beim Dictionary ein Try-Get, Try-Get Value, statt erst ein Get und dann, nee, ein Contains und dann ein Get. Mhm. Ja, das sind so Dinge, und da weiß ich, da spare ich so um die 30%, wenn ich dieses Pattern anwende. Mhm. Das ist jetzt nur eins von diesen kleinen Beispielen.
Ja, ich glaube, das ist total spannend, weil das ja, also diese kontinuierliche Beschäftigung dann damit auch, ne, einfach dafür führt, dass es quasi auch gar kein Aufwand ist, ne? Also wenn du das so lebst und in diesen Pattern denkst, die einfach sinnvoll und ressourcenschonend sind und mit denen arbeitest, ne, dann hat das natürlich auch viel mehr Nachhaltigkeit, als wenn ich jetzt alle 3 Jahre dann so ein Riesenprojekt aus dem Boden stampfe, weil alles langsam und schlecht läuft und dann irgendwas herummesse und dann wieder irgendwo Verbesserungen suche, ne? Also es ist ja viel besser, das Ganze auch laufend während der Entwicklungstätigkeit einfach zu begleiten und zu machen. Ne?
Ja, und das, mir hat es viel gebracht. Also wenn man sich wirklich viel damit beschäftigt, dann entwickelt man so eine Performance-Brille. Ne? Ja. Wenn man Code-Reviews durchführt oder fremden Code sich anschaut, dann hat man immer so ein bisschen die Performance-Brille mit auf, weil man immer so diesen Touch hat oder dieses Faible hat für Performance. Und dann sieht man, ach ja, und denkt sich, ach ja, das könnte man noch ein wenig schneller machen. Und man merkt sich das einfach nur.
Ja.
Man spricht es nicht sofort aus, aber man hat es gesehen und man speichert es ab und weiß, okay, hier und da habe ich Performance-Optimierung gesehen, Potenzial gesehen. Man muss es ja nicht gleich ausschöpfen, aber vielleicht kommt irgendwann der Product Owner um die Ecke und fragt nach, haben wir irgendwelche Quick Wins?
Ja.
Und dann kommst daher und sagst, ja, da habe ich, glaube ich, was gesehen. Das, ja. Wenn wir das machen, das kostet nicht viel. Und dann,
ja.
So habe ich zum Beispiel, da kam ja auch ein anderes Team an und hat mal gefragt, ob ich mal drüber schauen kann. Und tatsächlich habe ich mir das dann angeschaut und wir haben dann mit einer Mannwoche, ja, haben wir dann den Start der Anwendung um, wie viel war es jetzt, glaube ich? 35% verbessert.
Wahnsinn.
Ja, also es waren verschiedene kleine Dinge, es war kein Brocken da drin. Ja, es waren schon mehrere Dinge, aber wenn man sieht, mit welchem Aufwand das man geschafft hat, eine Mannwoche, eine Personenwoche, dann sagt man, das ist ein Quick-Win, weil in Entwicklungszeit eine Personenwoche ist ja nichts.
Ja. Ich finde, das ist natürlich auch schön, weil da, glaube ich, über so ein Performance-Thema man auch so das ganze Thema, das besser zu machen, auch sag mal, dann auf weniger Gegenwind stößt. Ne? Ich glaube, häufig gibt es auch ein bisschen Ressentiments, Nachhaltigkeit, wofür soll ich denn das machen? So wie du am Anfang gesagt hast, gerade Junge, die sagen, ja komm, ich habe die Ressourcen, raus damit. Kann man natürlich über Performance, über diesen Hebel das auch sag mal, gut ins Team reinbringen. Wenn du jetzt so mit anderen Entwicklern bei dir im Team sprichst oder so Reviews machst, wie ist denn da so das, sag mal, wie sprecht ihr da drüber? Wie kommunizierst du die Dinge?
Vielleicht hole ich ein wenig aus. Ich bin Mitglied in der Green COP. Ja, COP steht für Community of Practice. Und in der Green COP sind circa 200 Leute drin. Aber das umfasst auch wirklich nicht nur Nachhaltigkeit in der Software, sondern auch in der Beschaffung und so weiter. Also ganz breit aufgestellt. Und in einem kleinen Subteam davon beschäftigen wir uns mit der Software. Ja, tatsächlich müssen wir noch viel Überzeugungsarbeit leisten, weil dieses Thema ist noch nicht in jedem Kopf präsent. Die DATEV hat sich zum Ziel gesetzt, 2030 klimaneutral zu sein. Dafür braucht es aber natürlich auch irgendwelche Anordnungen von oben. Das bedeutet irgendwelche Anweisungen, irgendwelche Strategien. Ja, die sind ja noch in der Mache. Also noch sind die praktisch nicht bis runtergebrochen. was und wie wollen wir dieses Ziel erreichen. Mhm. Wir in der GreenCop, GreenCop steht für COP steht für Community of Practice, mhm. und ich bin Mitglied da drin. Wir in der GreenCop wollen natürlich nicht so lange warten. Ja. Wir wollen dann praktisch von unten heraus Überzeugungsarbeit leisten und dieses Thema näher bringen. Und wir haben auch in der SCC, in der Software Craft Community, die wir haben, mit, ich glaube, annähernd 1500 Mitgliedern, die jetzt da involviert sind, eine Bühne geschaffen für interne Vorträge, wie Vorträge auch, wo Externe dabei sein können. Und die haben wir auch schon genutzt, etliche Male, um Vorträge intern zu halten. Oder jetzt zum Beispiel der Vortrag von der OOP haben wir intern ja auch wiederholt auf der SCC-Bühne. Und über diesen Weg versuchen wir, dieses Thema Nachhaltigkeit an den Mann zu bringen. Sprich, Tipps zu geben, auch Richtlinien für die Entwickler, von Entwicklern für Entwicklern zu machen, zu bauen, weiterzugeben, an die Hand zu geben. Und weil noch ist es nicht in allen Köpfen drin. Ja, und viele wissen auch noch nicht, was sie tun können, um nachhaltigere Software zu schreiben. Und das ist so ein Evolutionsprozess. Die Quintessenz, Patterns herausfinden, daran arbeiten wir.
Wenn du jetzt den Hörern bei uns im Podcast so einen Tipp geben könntest, wo anfangen? Ne? Also hört jemand den Podcast, denkt sich, ach, das wäre jetzt für mein Team eigentlich auch mal klasse, sich damit zu beschäftigen. Hast du da irgendeinen Tipp für uns? Ein Forum, ein Buch, ein Blog, einen spannenden Artikel im Post?
Das kann ich bestimmt nachliefern. Also jetzt aus der Pistole kann ich dir das nicht sagen. Da gibt's doch diese eine Seite mit dem aktuellen Strombedarf. Ja, weiß nicht, ob du die kennst. Da hast du praktisch so eine Landkarte von Europa und dann siehst du praktisch, wo gerade wie viel grüner Strom erzeugt wird. Und man könnte tatsächlich Software schreiben, der auf diese APIs, die stellen auch eine API zur Verfügung, aufsetzt. Und dann könnte man in Abhängigkeit davon, wann jetzt grüner Strom zur Verfügung steht, Arbeiten verrichten. Also wenn ich jetzt denke so an Software, die Spitzenlast ausgleichen muss, weil die Last nicht gleich verteilt ist über den Tag. Es gibt einfach so Spitzen, vielleicht am Morgen, vielleicht am Abend, ne? Und man möchte einfach nicht so viele Server zur Verfügung stellen, damit dann die Last genau dann verarbeitet wird, wenn sie entsteht, sondern zu einem anderen Zeitpunkt. Dann wäre es doch cool, wenn man sagen könnte, wir verarbeiten größere Mengen dann, wenn grüner Strom da ist. Weil dann leisten wir auch einen Beitrag für die Umwelt. Und das erfordert praktisch, dass man entweder solche APIs anspricht und herausfindet, okay, wie viel grüner Strom wird denn gerade produziert? Ist das jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um jetzt mehr Arbeit zu verrichten? Das ist eine der Möglichkeiten. Oder man begrenzt es gleich auf Uhrzeiten, ohne jetzt die API zu verwenden und sagt, okay, ich mach nachts weniger, weil da gibt's auch keine Sonne auf unserer Seite beispielsweise. Oder wenn es jetzt Tipps geht, wirklich an die Hand jetzt für die Entwickler, dann hängt es jetzt davon ab, an welcher Ecke sie sich jetzt befinden. Ja, ist das jetzt ein Webseitendesigner, Webseitenentwickler oder ist das eher Backend, Datenbankanbindung? Also die Tipps variieren je nachdem, wo man sich gerade befindet. Ja, bleiben wir mal beim Web, bei Online. Ja, da muss man einfach schauen, wie viele Requests macht die Webseite, welches Volumen wird transferiert, welche Requests dauern extrem lange vielleicht, kann ich irgendwie JavaScript einsparen, weil ich da vielleicht veraltete Bibliotheken einziehe, die gar nicht gebraucht werden, wo kann ich HTML-Seiten ein wenig abspecken, wo kann ich Bilder ein wenig abspecken. Wo kann ich Bilder ersetzen? Also sprich, wo kann ich PNGs, JPEGs vielleicht durch SVGs ersetzen. Mhm. Also sprich, und das erkennt man praktisch an den Requests. Wenn man diesen Netzwerkverkehr anschaut, dann sieht man ja auch sofort, okay, wie viele Requests macht die Seite? Kann ich da welche einsparen? Oder diese Auto-Refresh-Geschichten habe ich auch als Thema gehabt auf dem auf diesem Vortrag. Wenn jemand so ein Auto-Refresh auf der Seite hat, da muss ich sich überlegen, in welchem Intervall will ich denn refreshen? Ist das jetzt jede Sekunde oder alle 5 Sekunden oder zweimal pro Minute? Was derjenige vergisst als Entwickler, dass der User ja nicht die ganze Zeit vor diesem Fenster sitzt und das betrachtet. Ne? Mhm. Der steht auch mal auf oder der hat auch mal ein anderes Fenster oben drüber, aber im Hintergrund läuft dieser Auto-Refresh einfach weiter. Ja. Das sind ja auch Ressourcen, die einfach unnütz verbraucht werden, ja, unnötig Requests gemacht werden und der User sitzt ja gar nicht davor, schaut sich das ja gar nicht an. Ja. Ne? Mhm. Also im Web kann man schon sehr viel machen. Und auf Backend-Seite, da empfehle ich immer zu profilen. Mhm. Also ich komme ja aus der Performance-Ecke, aber wenn wir wirklich Performance verbessern können, nicht alle Performance-Verbesserungen führen unbedingt auch zum niedrigem CO2-Fußabdruck. Mhm. Weil man könnte ja auf die Idee kommen, naja, statt einen Server stelle ich mir 2 hin, dann kann ich ja doppelt so viel leisten, bin ich performanter.
Genau.
Ja? Also das meine ich damit nicht. Ich meine, dass wir versuchen, die gleiche Funktionalität mit weniger CPU oder mit weniger Hauptspeicher zu erreichen. Mhm. Und das kriegen wir auch nur mit Profiling hin. Mhm. Indem wir hinschauen, indem wir Tools verwenden, die hinschauen und indem wir die Messgrößen ermitteln oder uns festlegen, was wollen wir messen, was wollen wir optimieren, dann versucht man es zu optimieren. Denn wenn wir weniger CPU verbrauchen, bedeutet das weniger Stromverbrauch, weniger Wärmeentwicklung. Das heißt, die Rechenzentren müssen auch weniger kühlen. Wenn sie weniger kühlen müssen, dann brauchen die Klimaanlagen auch wieder weniger Strom. Also das hat alles so einen Rattenschwanz.
Ja, genau.
Ja, wenn wir da effizienter werden. Und in Zeiten von Online- und Rechenzentren denken wir dann auch an die Kosten von so einem Rechenzentrum. Die berechnen ja nach CPU und Hauptspeicherverbrauch und nach Bandbreite, wie viel Bytes haben wir denn transferiert. Ja, und dann stellt dir Amazon oder Google oder wer auch immer dein Rechenzentrum, Azure, dann kriegst du jeden Monat so eine Rechnung. Ne? Und wenn du aber performanter wirst, ja, dann sinken die Kosten. Du hast dann das ist ja 1:1. Bist du besser, ressourcenschonender, hast du sofort im Geldbeutel gespart. Das ist also ein ökonomischer Aspekt, der da mit reinspielt. Und das kann man auch dann verkaufen, weil geh mal zu deinem Product Owner und sag, ich will meine Software schneller machen. Ja, und dann sagt er, nee, das Feature ist mir wichtiger. Ja. Ne? Features sind wichtiger als jetzt irgendwo Performance-Optimierung. Also mit Performance-Optimierung selbst kommt man nicht sehr weit, ja, weil es schlummert so in den Köpfen, oh, Performance-Optimierung, das ist teuer, das ist aufwendig, ja, Kosten-Nutzen, Effekt. Also, die wollen ja lieber Features haben.
Ja, klar. Ja.
Aber mittlerweile haben wir auch ein Energieeffizienzgesetz. Ja, bestimmte Dinge müssen wir transparent machen, wenn man ein Rechenzentrum führt. Also, es kommt ja auch jetzt schon von der Gesetzesseite her, dass so ein Druck aufgebaut wird,
genau,
dass man mehr schaut auf Nachhaltigkeit. Daher kommt auch dieses gesteigerte Interesse.
Ja. Ich glaube auch, durch diese ganze Cloud-Geschichte ist das natürlich auch ein bisschen abstrakter geworden. Ne? Früher quasi, wenn es im eigenen Rechenzentrum war, ich gesagt, du brauchst noch eine Kiste, dann war ich so, das ist teuer, das braucht jetzt mal 3 Monate, bis wir das überhaupt dann da stehen. Und in der Cloud, da ist es, da gehst du auf eine Website und schiebst den Regler ein bisschen hoch und dann hast du das. Ne? Also das ist ja, man ist ja so entkoppelt von dem, was da mittlerweile dahinter steckt. Ne? Aber das sind natürlich auch im Endeffekt Rechner, die dann laufen, ne? Kühlaggregate und das alles braucht halt auch Strom. Ne?
Ja, und erstmal muss ja auch die Hardware da stehen. Ne? Ja. Dieses mit dem Regler raufschieben, das ist, wenn du noch nicht auf Volllast bist, ja, und du virtualisierst ja praktisch in Rechenzentren und dann sagst, ich brauche noch mal eine Maschine, dann wird halt irgendein Image geklont, ja, und binnen kürzester Zeit hast du eine neue Maschine da. Aber der Host, der das Ganze hostet, ja, der ist ja auch begrenzt. Ja. Der hat eine begrenzte Anzahl an CPUs, eine begrenzte Anzahl an Hauptspeicher. Das heißt, man kann das ja nicht ins Unendliche treiben und sagen, und jetzt brauche ich noch einen, noch einen, noch einen. Nein, das ist irgendwo ist auch eine physikalische Grenze dann gegeben. Und ja, wenn du es zu klein dimensionierst, dann kommst du zu schnell an diese Grenze und dann kannst du nicht mehr hochskalieren. Und wenn du zu groß dimensionierst, ja, dann hast du leerlaufende Server. Die verbrauchen ja auch Strom. Genau. Ist auch schlecht. Also dieses, das ist so ein Spagat, ja. Mhm. Also wie groß muss ich denn mein Rechenzentrum machen, damit ich das den Bedarf von heute bedienen kann, aber auch noch den Bedarf von morgen. Mhm. Nicht gerade den von übermorgen, aber vielleicht noch den von morgen.
Ja, das ist total wichtig, das auch im Auge zu behalten und auch dann eben diese Ganzheitlichkeit des Ganzen zu sehen. Ne? Das, ja, Carlos, leider ist unsere Zeit schon rum. Ich könnte mich jetzt noch eine Stunde mit dir unterhalten, das werden wir vielleicht auch mal fortführen. Ich danke dir sehr, dass du hier heute Rede und Antwort gestanden hast und ein paar Tipps und Ideen noch mitgegeben hast, wo jeder für sich mal auch schauen kann, wo man vielleicht was einsparen kann, ob das jetzt bei der eigenen Website ist oder vom Kaninchenzüchterverband oder im Unternehmen mal zu schauen, wo kann man Profiling einsetzen, wo kann man vielleicht auch da Dinge anstoßen, in Richtung Performance zu gehen oder auch eine Green COP zu gründen. Das finde ich auch eine charmante Idee. Ganz, ganz tollen Potpourri, was du uns da mitgebracht hast. Danke ich dir sehr dafür. Und,
bitte gerne.
Ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Gerne, machen wir.
Gut, ciao.
Ciao.